Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Oh weh, was hast du denn da mitgebracht?
Ja, Jan, wir machen eine Zeitreise in die Sowjetunion. Ich habe nämlich ein richtig schönes Buch mitgebracht. Das passt wirklich super zu unserem Podcast. Höhepunkte sowjetischer Kochkunst heißt das. Und das Cover, sag ich mal, könnte dir Angst machen.
Oh, ein Fisch.
Ein riesengroßer Fisch auf einem Teller mit wahrscheinlich Erbsen und so.
Daniel, ich bin raus.
Nein, es klingt ja wie ein Kochbuch. Es ist eine Familiengeschichte. Anja von Bremsen, die erzählt die Geschichte der Sowjetunion anhand von Gerichten, von Essen. Das Ganze autofiktional, also irgendwo zwischen Sachbuch und Roman. Es ist wirklich viel Fisch darin, viel Fisch. Aber ich habe für dich etwas anderes versucht.
Die literarische Vorspeise.
Ich bin Daniel Kaiser.
Und ich bin Jan Ehlert. Und wir sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Und wir lieben das Lesen und manchmal auch das Essen, wenn es denn das Richtige ist.
Es ist ja kein Fisch. Was findest du vor dir?
Oh, ich sehe zum Glück was ganz Gesundes. Eine rote Paprika.
Ja.
Liebevoll geschnitten.
Ja, das ist ja nur die Beilage.
Dann sehe ich ein halbes Pfund Butter.
Liebevoll dekoriert.
Liebevoll dekoriert in der Verpackung noch. Und ich sehe ein Kastenbrot.
Ja.
Also ein großes, sehr helles Brot mit Mais oder so. Also es ist ein bisschen fester.
Ja, genau. Es ist ein moldawisches Maisbrot.
Oh.
Ein Gericht aus der Sowjetunion. Also es ist kein süßes Brot, sondern es ist tatsächlich auch Feta-Käse noch drin. Und das ist aus diesem Buch. Eine Geschichte gibt es auch dazu. Das hängt nämlich mit Chruschtschow zusammen, dem alten Generalsekretär der KPDSU. Wenn man Chruschtschow sagt, steht in dem Buch, dann lachen die Russen und sagen sofort Kukurussa, also Mais. Denn Chruschtschow wollte die Sowjetbürger vom Mais begeistern. Die fanden aber, das ist doch nur gelbes Sägemehl, damit kann man doch kein echtes Brot mit Seele backen. Aber es gibt tatsächlich, steht in dem Buch, eine Vielfalt sowjetischer Maisrezepte.
Und jetzt kommst du. Mag ja Mais unglaublich gerne. Ah, ich kann das gar nicht verstehen. Ich finde, Mais ist eines der unterschätztesten Gemüse, die es gibt.
Ich wusste nicht, es wurde versprochen, dass das Brot saftig ist. Und ich war mir nicht sicher, ob es mir gleich im ersten Anlauf gelingt.
Du musst, glaube ich, ein halbes Pfund Butter draufschmieren.
Deshalb habe ich mir sicherheitshalber, also ich finde aber schon, dass es eine ganz ordentliche Substanz hat. Probier mal.
Ja. Mhm. Warte, mit der Paprika. Naja, jetzt schmeckt es nach Paprika. Ich soll es vielleicht mal ohne probieren.
Ist relativ leicht gemacht. Maismehl, Eier und dann im Ofen. Und es sieht sehr lecker aus. Also es sieht ein Tick leckerer aus, als es schmeckt. Also es, wenn es so goldbraun im Ofen dampft, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr Feta reinreiben müssen.
Ja, kann man machen.
Kann man. Sei froh, dass nächstes Mal, wenn du so kommst, dann kommt nächstes Mal der Aal hier auf den Tisch vom Titel. Also. Mehr zur sowjetischen Kochkunst und was das mit diesem Buch zu tun hat, später in den All-Time-Favorites. Mhm. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einem anderen Buch.
Die Bestseller-Challenge.
Das lässt sich auch nicht so leicht schlucken. Ich hole einmal Luft. Wir haben gelesen Nachmittage von Ferdinand von Schirach. Das ist ja ein Erzähler, der sich mit moralischen und juristischen Grenzfragen auseinandersetzt. Zum Beispiel in Terror mit der Frage, darf man ein vollbesetztes Flugzeug abschießen, wenn das von Terroristen gekapert wurde und man so durch den Abschuss mehrere Menschenleben retten kann. Oder in Gott, das haben Daniel und ich besprochen in einer anderen Folge, da ging es um die Frage, ob Sterbehilfe denn erlaubt sein solle oder nicht. Und jetzt also Nachmittage. Darin geht es nicht um eine Geschichte, sondern es ist eine Sammlung von Geschichten, von Erzählungen, einige ganz kurz, nicht mal eine Seite lang, die thematisch einen weiten Bogen spannen. Da geht es über Gedanken, über den Tod, Liebesgeschichten und immer wieder auch die Frage nach der Schuld. Daniel, hat dir denn Nachmittage einen besonders schönen Lesenachmittag beschert?
Naja, also man liest das so schnell runter. Und ja, er hat ein Händchen für gute Geschichten, finde ich. Von Leuten, die er in Hotelbars trifft oder in Italien, also Nachbarn von Freunden. Und die Geschichten, die er da hört und dann erzählt, er ist ein Geschichtendetektor. Die mit dem Kinobesitzer aus Berlin mit nur einem Auge zum Beispiel. Oder der Tierarzt, der plötzlich unter Exhibitionismusverdacht steht. Und ganz besonders krass, dieser schwule Uhrenfabrikant aus der Provinz, der von einem Berliner Szene-Typen aus der schwulen Szene erpresst wird. Also erzählt diese Lebensgeschichten, aber diese Art, wie er sie erzählt, damit werde ich nicht so richtig warm. Ich habe irgendwie jedes Mal das Gefühl gehabt, der beutet diese Geschichten aus, er presst sie aus. Das hat irgendwie keine Schönheit beim Erzählen, sondern das halt so eine, hat so eine kalte Effizienz eines Gerichtsreporters. Und er hat am Ende ja immer so Pointen. Und er bemüht sich ja sehr um die Pointen und baut so eine richtige Rampe. Und die sind für mein Gefühl immer nach Schema F, immer dieselbe Bauweise. Und beim dritten Mal ahnt man schon, ah, jetzt geht's gleich in Richtung Ende. Jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein. Und dann immer so tiefschürfend klingende Banalitäten als Kern. Man kann verzweifelt sein und trotzdem poetisch. Also mir hat das nicht gereicht für ein echtes Lesevergnügen, ehrlich gesagt.
Wobei ich den Spruch eigentlich ganz schön fand.
Ja, aber das ist doch ein bisschen Binse, ne?
Ja, gut. Also was wirklich schön ist, er kann einfach Spannung aufbauen. Er kann diesen Twist aufbauen, dass man irgendwann plötzlich denkt, wow, so geht das Ganze aus. Die Geschichte mit der Armbanduhr war so eine. Da saß ich am Ende und dachte, Mensch, das ist aber raffiniert.
Fand ich überhaupt nicht. Gar nicht. Also man hörte die Drechselgeräusche. Man hörte die Drechselgeräusche beim Lesen. Mir ging das wirklich, ich konnte, hab dieses Twist-Gefühl nicht so stark.
Okay, vielleicht ist es dann zu raffiniert, also dass man eben merkt, dass es in der Technik so perfekt komponiert, dass ein bisschen das Erzählerische, vielleicht also diese Beigeräusche, die das Gedrechselte dann übertönen könnten, weil es ein paar mehr Blumen gelandet sind oder etwas, was es spannender erzählt, vielleicht fehlt das dann. Mir ging tatsächlich es ein bisschen so, dass ich dieses Gefühl des Ausbeutens geteilt habe. Das ging schon gleich mit der zweiten Geschichte los. Ganz kurz, es geht um Isabella Duncan, eine berühmte Tänzerin, die auf tragische Art und Weise ums Leben kam. Und hier werden auf einer Seite wirklich nur die Boulevard-Schlagzeilen ihres Lebens hintereinander gereiht. Der junge Dichterfreund, der Selbstmord beging. Sie selber, die bei einer Autofahrt in einem Bugatti ums Leben kam, weil sich ihr Schal in einem Autoreifen verfing. Grausam, aber das wird dem Leben dieser Person ja überhaupt nicht gerecht, sondern es hat wirklich so etwas, ja, Rosinenpickendes.
Genau,
er hat diese Anekdote gelesen, gedacht, da kann man was draus machen und macht dann aber nichts draus. Sondern stellt es einfach nur hin, sodass man da denkt, oh, das ist aber grausam. Und das war es dann aber auch. Und das finde ich schade, weil das Buch wird ja beworben damit, dass sich doch ein erzählerisches Ganzes wieder aus diesen Geschichten ergibt. Was ja in anderen, in Schuld geklappt hat. Da ging es immer um diese Grenzfrage, soll man die Person jetzt verurteilen oder nicht? Kann man dieses Verbrechen vielleicht aus moralischen Gründen gutheißen, wenn auch nicht aus juristischen oder nicht? Da gab es so einen roten Faden. Und hier beginnt das Ganze mit einem roten Faden, mit einer Geschichte, wo von einem roten Faden, der in Schiffstaue eingewebt ist, erzählt wird. Und ich habe so gehofft, dass einer kommt. Und dann wird es doch ein bisschen beliebig in den Sachen, die herausgreift. Mal eben eine Liebesgeschichte, mal dann die Geschichte über den Fabrikanten, der erpresst wird, der am ehesten noch so eine typische Schirach-Geschichte ist, würde ich sagen. Und andere, der einäugige Kinobesitzer, das hatte ich schon wieder komplett vergessen, weil es scheinbar nicht hängen geblieben ist. Das fand ich sehr schade.
Also man hatte so den Eindruck, der hatte noch so ein paar Texte in so einem Kasten zu liegen und die hat man jetzt unter dem Namen, unter dem klingenden Namen, unter dem Bestseller verheißenden Namen, und so ist es ja auch gekommen, Schirach einfach mal veröffentlicht.
Genau, sowas wie weggeräumt vom Nachttisch, so hieß, glaube ich, mal eine Kolumne. Alles, was irgendwo noch rumlag, steckt da jetzt drin und wird dann aber aufgeladen. Es beginnt ja, ich dachte, du musst es lieben, es beginnt mit einem Zitat aus dem Zauberberg, also deinem Lieblingsbuch. Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Und dann kommen auch so zwei Geschichten, die mit Tod zu tun haben. Ich dachte, okay, das ist der rote Faden.
Aber dieser Vorsatz mit dem Thomas Mann, das hat mich ja schon wieder ganz genervt. Das ist so eine Attitüde, die den umweht. Natürlich wohnt er in der Geschichte im Ritz-Carlton in Berlin. Natürlich hat er dasselbe Zimmer in Tokio gebucht wie Bill Murray in dem Film Lost in Translation, der feine Herr. Es war also weitgehend ein langweiliges Oberschichtgeprahle. Aus allen Anekdoten und den Begegnungen strotzt so seine eigene Bedeutung. Viele Interviews in Taiwan von jedem Fernsehsender bekommt man so ein Kuscheltier und er hat eine ganze Tüte voll da stehen. Journalisten umschwärmen ihn in jeden Ländern wie Motten das Licht. Diese ganze, was, ich habe das so als Angeberei aufgefasst, das aufgeschnappte Halbwissen über Jesus und Pontius Pilatus, das er dann so rausrotzt wie mit der Muttermilch aufgesogen. Und am schlimmsten ist es, wenn er sich eben dauernd selbst nervig in so einem Thomas-Mann-Kontext positioniert. Das ist ja wirklich nicht einmal, nicht zweimal, das taucht ja in jedem dritten Kapitel auf. Und ich mag das nicht und ich habe so den Eindruck, dass es mir, also das ist ganz persönlich und subjektiv gesprochen, es hat nichts mit den literarischen Qualitäten des Buches zu tun. Dieser Mann ist mir echt unsympathisch vom Lesen. Ich stelle mich fest, mich interessiert fast überhaupt nicht, was der Schnösel da denkt. Und ich finde, jetzt nach Gott, das mochte ich ja auch nicht, weil das auch so manipulativ und überheblich aus meiner Sicht war. Ich finde, Schirach, der ja so gefeiert wird und dessen Name so eine Aura des Bestsellers und des großen Literaten umweht, der wird überschätzt. Und nach diesem Buch denke ich, weil es ja um ihn geht, auch von sich selbst.
Na, also das will ich dann doch nicht so stehen lassen, weil er kann eindeutig erzählen. Und das merkt man ihm. Er beherrscht das Handwerk. Das ist auch schon mal eine große Kunst, das können nicht so viele. Und das sind jetzt vielleicht nicht seine besten Geschichten, die er da rausgesucht hat, aber jede Geschichte, jede einzelne Geschichte hat eine kleine Drehung, ne, einen kleinen Twist, der originell ist. Vielleicht jetzt keiner, der dich vom Sockel haut oder von den Socken haut, aber originell ist er trotzdem. Da ist keine Geschichte, die einfach so vor sich hin plätschert. Es gibt immer dieses gewisse Etwas. Und auch diese Geschichte über Jesus und Pontius Pilatus, das ist ja nur ganz kurz, aber diese Doppelbödigkeit, die da aufscheint. Es geht ja darum, dass einer behauptet, die Wahrheit müsse immer gesagt werden. Mhm. Und der Twist ist dann, naja, aber was in der Bibel steht, kann auch nicht wahr gewesen sein, weil Pontius Pilatus die Sprache von Jesus nicht sprach. Und dann macht er ja gar nicht mehr damit. Dann beutet er das nicht aus. Er lässt einfach mal diese Widersprüche nebeneinander stehen. Und das ist schon etwas, was man lesen kann und hinterher drüber nachdenken und diskutieren kann. Und das hat er schon vielen anderen Autorinnen und Autoren voraus.
Mag sein. Mich hat es sozusagen, ich fand das Handwerk irgendwie nicht sehr elegant. Ich fand es irgendwie zu holzig und zu wenig subtil. Und ich teile das nicht ganz, dass er ein guter Erzähler ist. Wie gesagt, er hat ein Händchen für Geschichten. Er kann das identifizieren, aber ich finde, er macht nicht wirklich etwas Großes literarisch.
Ja, aber es wäre ja auch unfair, jetzt von diesem einen Erzählband auf den ganzen Autor zu schließen, der wirklich auch ganz,
jetzt haben wir
ganz
aber schon
tolle Werke gemacht
hat. Ja, wir haben auch schon Gott zusammen besprochen und da war ich auch, das hat mich auch nicht überzeugt. Ich fürchte, wir bleiben bei Schirach da ein bisschen im Dissens, Jan.
Jein, bei diesem Buch bin ich ja ganz bei dir. Das ist bestenfalls gute Unterhaltung. Das kann man an einem Nachmittag lesen. Ja. Es tut nicht weh. Es stößt ein paar interessante Gedankengänge an. Aber es ist jetzt auch nicht so erschütternd in der Auseinandersetzung, wie die Frage mit dem Passagierflugzeug. Allein dieses Konstrukt, was er damals geschaffen hat, was dann ja auch in Theatern gespielt wurde, im Fernsehen. Soll man oder nicht? Und die Leser und Leserinnen selber in die Haftung nimmt. Du musst entscheiden. Wie würdest du handeln? Das war ein großartiges Experiment und ein großartiges Buch. Also ich finde, einigen wir uns bei diesem Buch einfach darauf, wenn man Schirach lesen will, dann nicht unbedingt das.
Ferdinand von Schirach, Nachmittage bei Luchterhand erschienen, 175 Seiten, also auch nicht allzu dick, 22 Euro. Aber dafür nicht ganz billig.
Dafür nicht ganz billig.
Ja, Jan, das war ja gerade deine Woche.
Absolut, ich bin ja immer, ich war Monate vorher nervös, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber versucht, alle Bücher zu lesen von Nobelpreiskandidatinnen aus der Mongolei, aus Südamerika, aus wo auch immer, um, wenn denn der Name fällt, sagen zu können.
Ich hab's gehasst.
Kenn ich ja. Natürlich. Laszlo Krasnohorskaj war ja klar. Nein, natürlich nicht. Aber nein, es ist für mich tatsächlich immer eine ganz besondere Woche, die Nobelpreise, weil ich schon immer gespannt bin, wer wird das denn? Wer wird jetzt aus dieser Masse der Schriftstellerinnen und Schriftsteller herausgehoben und plötzlich spricht die ganze Welt über ihn oder sie?
Und Annie Ernaux, hattest du die auf dem Zettel?
Die hatte ich auf dem Zettel, ja.
Aha, da.
Die galt ja lange, lange schon als eine Favoritin tatsächlich. Also seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, tauchte ihr Name immer wieder auf unter den Top 20, wo so geraunt wurde, wer könnte es werden. Und jetzt wurde sie es und ich habe mich sehr gefreut über diese Entscheidung, als der Name fiel, weil es tatsächlich eine Erzählerin ist, von der ich schon mal was gelesen hatte, ja, aber weil das Schreiben für sie wirklich etwas, so habe ich das Gefühl, Lebensnotwendiges ist. Sie versucht ja in ihren Büchern ihr eigenes Leben zu verstehen, indem sie es aufschreibt, darüber nachdenkt und sich ganz ungeschützt an ihren Erinnerungen aussetzt und das sind furchtbare Erinnerungen. Es geht um eine Abtreibung, die sie mit einer Kommilitonin zusammen im Studentenwohnheim versucht hat durchzuführen, weil eben damals in den 60ern Abtreibungen verboten waren und sie von der Medizin alleingelassen wurde. Es geht um Vergewaltigung, es geht um Gewalt zwischen ihren Eltern. Und das sind Bücher, die, weil sie das auch in so einer, ich sag mal, sehr zugänglichen, nüchternen Sprache beschreibt, für viele Leserinnen und Leser auch so eine Art Identifikationsfigur geworden ist, weil sie Dinge ausspricht, über die man aus Scham oft nicht spricht. Also eine Autorin, die eben auch, was bei Nobelpreisen ja nicht immer so ist, eine große, große Leserschaft gehabt hat. Deswegen, ich war sehr froh und dann war ich doch ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, und erschüttert jetzt mal nicht in einem positiven Sinne, wie ich es gerne sein möchte, sondern wirklich erschüttert, als dann die Vorwürfe bekannt wurden, dass Annie Ernaux mehrere offene Briefe unterschrieben hat, die eine Zusammenarbeit Frankreichs mit dem Staat Israel untersagen oder verbieten möchten und die auch die BDS-Bewegung offenbar unterstützt. Mhm. Eine Bewegung, die in Deutschland als antisemitisch eingestuft wird, weil sie jegliche Zusammenarbeit mit dem Staat Israel am liebsten verbieten möchte oder verhindern möchte. Eine Isolation des Staates Israel befürwortet. Und das war mir überhaupt gar nicht bewusst, muss ich gestehen. Mhm. Und dann stellte sich schon die Frage, oder die steht ja jetzt im Raum, kann man das trennen? Kann man sagen, da ist aber die großartige Autorin, das spielt keine Rolle? Oder muss man das eben doch zusammensehen?
Ich habe ganz ähnliche Gedanken gehabt. Ich bin kurz nach der Eilmeldung, Literaturnobelpreis, sofort in den Buchladen gegangen. Ich hatte noch nichts von ihr gelesen. Und das war gar nicht so leicht, was zu finden, weil schon viel ausverkauft war oder es war vergriffen. Und in einem Buchladen fand ich noch zwei Bücher, nämlich genau die, über die du schon auch, die du angedeutet hast, das Ereignis und der Platz, das Buch über ihren Vater und über ihre Abtreibung. Und dann habe ich auch erfahren, dann über Twitter, diese BDS-Geschichte. Also diese Boykottbewegung, die Israel wirklich ganz einseitig die Schuld am Nahostkonflikt gibt. Und Jan, wir haben ja schon manche Bücher über den Nahostkonflikt gelesen. Und wenn wir eines da gelernt haben, es ist wahnsinnig komplex. Und es ist andererseits wahnsinnig unterkomplex, Israel oder einer Seite die komplette alleinige Schuld zu geben. Und ich kann gar nicht nachvollziehen, wie man so etwas formulieren kann und dann auch als Intellektueller oder Intellektuelle ernst genommen werden will. Das ist mir nicht ganz klar. Und ich habe festgestellt, dass ich nach dieser Information, nach ihrer Positionierung, ihre Bücher auch anders lese. Ich habe das anders wahrgenommen. Ich habe sie jetzt aktivistisch wahrgenommen, manipulativ, einseitig. Und ich habe wirklich auch gemerkt, auch in einem emotionalen Überschwang möglicherweise, ich vertraue ihr nicht mehr als Autorin. Mhm. Und für mich bin ich zum Schluss gekommen, bei mir kommt Annie Arnaud in den Giftschrank tatsächlich. Mhm. Also ich behalte die Bücher, aber ich empfehle sie jetzt auch nicht weiter und ich werde sie jetzt auch nicht weiter lesen oder mir andere Bücher kaufen. Ich meine, das ist ganz schwer, Autor und Werk zu trennen, denn wenn wir nur fehlerlose, sympathische Autorinnen und Autoren lesen wollten, dann wären unsere Bücherregale leer und du hättest keine riesengroße Bibliothek mit 10.000 Büchern, sondern das ist ganz schwierig und das gehört ja auch zum Gebrochensein dazu, schreiben zu können möglicherweise. Also gebrochene Biografien. Ja. Aber hier ist so ein Punkt, wo ich denke, nee, gerade wenn man autofiktional schreibt wie sie, wenn man so sehr die eigene Person in die literarische Waagschale wirft, dann spielt so eine Entscheidung, sich für BDS zu positionieren, noch eine größere Rolle.
Also ich bin unsicher in dem Urteil, weil du sagst, es ist sehr komplex. Ich weiß noch zu wenig. Ja, sie hat offene Briefe unterschrieben. Ja, es gibt Interviews. Aber was genau war das? Also wie genau bezieht sie Stellung? Wie genau? Ich habe noch kein Zitat gefunden, wo sie tatsächlich für BDS aktiv aufruft. Das gibt es möglicherweise, ich weiß es nicht. Aber ich würde auch da oder irgendetwas in mir scheut sich zu sagen, es gibt jetzt diese Vorwürfe, ich verurteile sie sofort. Sondern ich möchte noch ihr zumindest die Möglichkeit geben, dazu vielleicht noch einmal Stellung zu beziehen. Ich möchte das Ganze in einem größeren Kontext noch einmal eingeordnet sehen. Es bleibt auf jeden Fall ein bitterer Beigeschmack, aber ich finde, man sollte auch vorsichtig sein, auch da zu schnell in die andere Richtung zu urteilen, bevor wirklich die Hintergründe alle aufgeklärt sind. Und mir ging es beim Lesen anders. Ich habe es natürlich auch schon vorher gelesen. Mhm. Ich müsste es vielleicht noch einmal neu lesen. Ich habe natürlich das Aktivistische, das ist da. Aber ich fand es unglaublich stark, dieses Aktivistische gegen diese Scham anzuschreiben. Mhm. Eine Stimme zu geben für Unterdrückte. Und insofern glaube ich, du merkst, ich ringe. Ja. Finde ich es sehr schwer. Ich mag die Bücher immer noch und ich würde auch immer noch wahrscheinlich die Bücher empfehlen, aber vielleicht mit seiner kleinen Warnung versehen. Denn in ihren Büchern, das muss man der Fairness halber sagen, taucht Antisemitismus, taucht Israelkritik nirgendwo auf. Zumindest in keinen der Bücher, die ich gelesen habe. Da geht es tatsächlich um das eigene Leben und da sind alle diese möglichen Positionen überhaupt nicht da. Insofern kann man die Bücher, was das betrifft, wirklich ganz unverdächtig lesen. Und das Buch, was ich ausgesucht hatte für heute, Der Platz, das beschreibt das eigentlich ganz schön, was sie macht. Sie sagt da, seit kurzem weiß ich, dass der Roman unmöglich ist, um ein Leben wiederzugeben, das der Notwendigkeit unterworfen war. Da darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen, darf ich nicht spannend oder berührend schreiben wollen. Keine Erinnerungspoesie, kein spöttisches Auftrumpfen. So beschreibt sie das. Das ist ja genau der Stil, den sie hat, dieses Sachliche. Und ich würde mir wünschen, dass auch in dieser ganzen Debatte auch wieder mehr Sachlichkeit einkehrt. Wir einen Schritt zurücktreten, sachlich draufschauen und dann vielleicht, das sollen andere beurteilen, die da viel stärker drin sind, zu einem Ergebnis kommen.
Mhm. sie ringt ja auch mit sich, ob sie Klarnamen schreiben soll, nennen soll. Also von Kommilitonen, von Ärzten, die aus ihrer Sicht Unrecht getan haben damals und schlecht mit ihr umgegangen sind. Und sie schreibt ja aber insgesamt offenbar nur so, also autofiktional aus ihrem Leben. Jan, reicht denn das also für einen Literaturnobelpreis? Es gibt ja Leute, die behaupten, das sei gar keine echte Literatur. Man könnte man ja auch als Zeitdossier abdrucken.
Naja, also es ist schon Erzählung, natürlich. Es ist ja keine Autobiografie in dem Sinne, sondern es ist schon eine Auseinandersetzung damit. Es ist eine ganz eigene Stimme, die da erzählt. Mhm. Eine Stimme, die Räume aufschließt, die, und das ist dann im besten Fall das, was Literatur geben kann, Stimmlosen eine Stimme zu geben. Nämlich den Menschen aus einer Schicht, das schreibt sie an einer Stelle auch in dem Buch Der Platz. Ihr Vater, der wollte unbedingt weg davon, die Großeltern sprachen nur Akzent, Patois, und da blickte man herab, so wie Marcel Proust schon herabblickte, weil das war ja die Sprache der Diener, der Hausmädchen. Und sie gibt all diesen eine Stimme über sich selbst. Und das finde ich natürlich, das ist schon in sich als Konzept nobelpreiswürdig. Annie Ernaux, Der Platz, bei der Bibliothek Suhrkamp erschienen. Da erscheinen seit einigen Jahren auch die älteren Bände von ihr in der wunderbaren Übersetzung von Sonja Fink.
So.
Die Butter ist dir ganz besonders gut gelungen, Daniel.
Also vergiftetes Lob, dass die Butter, nein, die ich jetzt würde,
ja. Ich bin weiterhin dankbar, dass du keinen Hering, Rochen oder sonst
auch
etwas
das,
gemacht
Jan,
hast.
Ein vergiftetes Lob, dankbar zu sein für das, was ich nicht gemacht habe.
Okay. Also. Lass es mich noch einmal neu formulieren.
Daniel, finde, wie wunderbar, wie fluffig und saftig dir das Maisbrot gelungen ist.
Daniel, das ist ein wunderbar fluffiges und saftiges Maisbrot, was dir gebacken hast. Dankeschön. Nein, es ist wirklich, du hast ja am Anfang selber gesagt, es schmeckt ein bisschen fad. Ich finde das gar nicht. Wenn man sich so ein bisschen reingegessen hat, sage ich mal, dann merkt man auch diesen Maisgeschmack. Das ist, okay, ich kann heute wenig richtig machen.
Lass uns über Bücher reden. Und da hat jemand was ganz, ganz richtig gemacht. Hund, Wolf, Schakal von Behzad Karim Khani. Das ist ein Debütroman eines jungen Mannes mit iranischen Wurzeln, der in Deutschland lebt. Und das ist so ein Buch, da habe ich mich richtig gefreut, endlich wieder weiterlesen zu können, diese Sprache zu inhalieren. Kennst du das? So Bücher, auf die man sich freut, wenn man irgendwas anderes zu tun hat. Und dann will man zurück, eintauchen wieder in diese Welt. Und es geht um Sam, der ist im Iran geboren, also wie der Autor. In den Wirren der Islamischen Revolution 79 wird seine Mutter umgebracht. Und dann flieht Sam als Junge mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder nach Deutschland. Und dann leben die drei im West-Berlin der 80er Jahre. Der Vater ist so eine ehrliche Haut, bescheiden, ist Taxifahrer. Aber Sam, der gleitet ab in die Kleinkriminalität, gehört zu einer Gang, Messerstecher, mit Gewalt, Coolness, Street und so. Und Behzad Karim Khani, der schreibt das so plastisch, beschreibt das Leben in den Hinterhöfen von Berlin in den 80er, 90er Jahren, wenn in Hinterhöfen zum Beispiel Beleidigungen und Slogans so an den Wänden stehen. Arab Power, Free Palestine. Und dann möchte da noch jemand mit der Mutter eines anderen sexuell interagieren. Solche Sachen stehen dann dran. Und dann steht an dem Text, eingeritzt in den Putz hing mehr Pathos an den Mauern als an Uniformen von Dritte Weltgenerälen. Und ich, also so, solche Sätze treffen mich und ich mag diesen Stil, der so ein bisschen Pathos hat und so saftig und kräftig ist. Und ich übertreibe nur ein bisschen, wenn ich sage, auf jeder Seite so ein Satz zum Niederknien. Und dieser Sound hat wirklich bei mir einen Nerv getroffen.
Pathos so saftig wie ein Maisbrot.
So wie dieses, genau, ja. Und es geht, genau, und es geht um Würde und um Respekt, aber natürlich auch um den weichen Kern in diesen harten Schalen. Was macht der Vater, wenn er merkt, dass sein Sohn plötzlich Geldscheinbündel in der Hosentasche hat? Ein hartes Buch, und ich sag mal, das ist auch keine Happy-End-Garantie, aber auch immer wieder total komisch. Da gibt's so eine Szene, da sind Kartons mit rosafarbenen, also fast pinkfarbenen Peanuts-Pullis vom Laster gefallen. Und plötzlich tragen die härtesten Gangster des Stadtteils diese Pullis mit Snoopy drauf und steigen so aus ihren dunklen Limousinen. Also auch bizarre, absurde Situationen in diesem Gangstermilieu West-Berlins. Ganz, ganz herrlich. Jan, warst du eigentlich auch mal so Street? Hattest du auch mal, wie soll ich das sagen, eine coole Phase?
Ich überlege, ob ich mal einen pinkfarbenen Snoopy-Pulli hatte.
Das habe ich nicht gefragt, genau. Bist du mal aus einer dunklen Limousine gestiegen?
Nein, ich glaube nicht. Es gab sicherlich mal als Teenager Versuche, in diese Richtung zu gehen, die dann aber ganz schnell von allen als Versuche entlarvt wurden. Und dann habe ich es lieber wieder sein lassen.
Ich hatte mal tatsächlich einen Freund, der hat mir zum Geburtstag ein Autoradio unklarer Herkunft geschenkt. Das war, glaube ich, so das Weiteste, was ich aus meiner behüteten, braven Kindheit und Jugend dazu beisteuern könnte. Insofern habe ich das wirklich auch mit Interesse und mit Freude gelesen. Ein sehr starkes Buch. Ich war ja in der Jury für den Haberfront Literaturpreis für den besten Debütroman. Und das hat er gewonnen. Und ich möchte sagen, einstimmig. Wir waren in der Jury wirklich von diesem Buch sehr überzeugt. Und das hat ganz viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Das packt und es rührt. Und es ist einfach in der Sprache. Er geht da durch die Sonnenallee und er sagt, das ist wie Klein-Teheran. Warte, 128, zwei Sätze nur. Warte. Seite 128. Er kifft dann, dreht sich ein Joint und manchmal meist zwischen der goldenen und der blauen Stunde und nach ein, zwei Joints wirkte die Allee, als gäbe es einen Code, einen zentralen Geist, der alles lenkte, damit es nicht einfach nur Dienstag war, Mittwoch oder Donnerstag. Das Wissen der Belger darüber, wer Hood war und wer nicht, schien angeboren zu sein. Dass sie nicht länger brauchten als ein Blinzeln, um zu wissen, um wen sie herumzulaufen hatten und wen sie umrennen konnten. Instinkt. Also sozusagen eintauchen in diese 80er, 90er Welt im West-Berlin. Hammer. Hundwolf Schakal von Barsat Karimkani bei Hansa Blau erschienen. 290 wunderbare Seiten, 24 Euro.
Ich frage mich manchmal, ob ich jemals von einem Buch so begeistert sein könnte, wie du es so oft bist. Ob ich das auch so hinkriege.
Aber du bist doch begeistert.
Total. Ja. Aber vielleicht fehlt mir manchmal diese Pathos.
Ja. Ja, manchmal ist es tatsächlich auch eine Frage der Dosis. Also ich habe ja schnell Gefallen an vielen Dingen und empfinde schnell Missfallen an Dingen. Aber das ist tatsächlich so eins, was ein Buch, das ich dann so aus der Masse auch, finde ich, für mich jedenfalls sprachlich und auch von der Story her heraushebt.
Ja, und das klingt interessant. Es hat ja einen Preis gewonnen. Insofern bin ich schon angefixt. Ja. Bücher, die Preise kriegen, kommen bei mir auf den Lesestapel. 290 dosierte Seiten. Wir haben aber auch noch 928 dosierte Seiten gelesen und das ist ja nur ein Band von insgesamt 7, nämlich der Waringham-Saga. Das ist eine fiktive britische Adelsfamilie, die Waringhams, die Rebecca Gablé erfunden hat und deren Vorfahr, der Waringhams, bereits mit William, den Eroberer, nach England gekommen ist. Im 11. Jahrhundert war das. Und am Beispiel dieser Familie erzählt dann Rebecca Gablé im Prinzip die britische Geschichte, die Rosenkriege, den grausamen Heinrich den VIII., der seine Frauen köpfen ließ, bis hin zum Streit zwischen Königin Elisabeth I. und Mary Stuart von Schottland, also bis ins späte 16. Jahrhundert hinein. 500 Jahre Familiengeschichte. Das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig, vor allem in dieser Länge, denn es sind ja mehrere tausend Seiten. Mehr Seiten, als Marcel Proust geschrieben hat, gibt es bereits über die Waringhams. Und ich muss mich hier bei Elke bedanken. Die hat nämlich, anders als ich, vermutlich alle Bände dieser Reihe gelesen. Und die hat mir mit ihren Zusammenfassungen auf Instagram sehr, sehr bei der Vorbereitung geholfen. Alle hätte ich nicht mehr geschafft. Denn, nun weiß ich, diese Bände werden nicht chronologisch erzählt, sondern im vorletzten Band, in Teufelskrone, da springt Rebecca Gablé vom 16. Jahrhundert wieder zurück an die Anfänge ins 12. Jahrhundert. Und dort spielt nun auch der neue Band Drachenbanner. 1238 ist das Jahr. Heinrich III. Sitzt auf dem Thron, Erbauer von Westminster Abbey, ansonsten wegen nicht allzu vieler Sachen in Erinnerung. Und es ist die Zeit, in der soziale Aufstieg noch viel, viel schwieriger war als für Annie Ernaux zwischen Leibeigenen und Adligen. Da gab es eine Grenze, die konnte man eigentlich nicht überschreiten. Und doch verlieben sich Bedrick, der Sohn einer Bauernfamilie, und Adela von Waringham, die Tochter der Adelsfamilie, ineinander. Sind als sogenannte Milchgeschwister aufgewachsen, wurden also von der gleichen Amme gezeugt und während Adela sich den Zwängen des Adels beugt, gegen ihren Willen zur Hofdame wird und so sich dann halt den Zwängen des Hofes beugen muss, versucht Bedrick der Leibeigenschaft zu entkommen und man ahnt es, die beiden kommen nicht voneinander los. Das ist kurz zusammengefasst, 500 Jahre Familiengeschichte. Daniel, wie gern bist du eingetaucht in diese Welt?
Ja, das war ein Mittelalter-Liebesdrama, so richtig was fürs Sofa, wenn es draußen stürmt und die Blätter vom Baum fallen. Eine Mittelaltergeschichte aus England, das hat schon Wucht, so klingt das. Also wenn das Buch auf den Tisch fällt oder wenn man, also es ist nicht langweilig, aber wenn man es so über dem Kopf liest und wenn die Augen zufallen, das ist eine gefährliche Leseposition, dann kommt man nämlich nur bei so einem Schinken mit einer Gehirnerschütterung davon. Eine Liebe über Standesgrenzen hinweg, die Protagonistinnen und Protagonisten, die denken schon manchmal sehr modern, da denke ich, ach, die sind mir sehr verwandt und hab ich mir schon mal überlegt, wie viel authentisches Mittelalter ist das oder ist das nicht auch ein fiktionales Mittelalter letztlich? Was ja völlig okay ist, also wir wissen ja alle nicht, wie es damals gerochen und ausgesehen hat und wie es geschmeckt hat. Viel Mittelalter-Kolorit oder das, für das wir es halten. Und eine Geschichte, bei der wirklich einem in jedem Kapitel diese unfassbare Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit, diese Versklavung in der Gesellschaft, oben und unten, also auch im Adel, die sind ja auch in ein Korsett gezwängt. Aber auch unten, die Leibeigenschaft, das wird einem, das schlägt einem in jedem Kapitel entgegen. Also ich habe das gern gelesen.
Und englisches Königshaus, das habe ich gelernt, das geht eigentlich immer. Bücher über Könige und Königinnen, über die Queen, die verkaufen sich gut. Bist du auch so ein Royal-Fan?
Überhaupt nicht. Also mir ist ja, oh, und es werden viele Mails kommen wahrscheinlich, also die Monarchie hat ja auch was Irrationales. Also wenn man mal ganz genau hinguckt und überlegt, wieso ist die Queen eigentlich, wieso ist die Familie jetzt irgendwas Besonderes, dann ist das doch ein sehr archaisches, altes Konstrukt, das ich eigentlich gar nicht mehr fürs richtig Zeit und angemessen halte. Nun sind wir hier in Deutschland auch mittlerweile beinharte Republikaner. Und ich kann auch diesem, also ich habe The Crown gesehen auf Netflix, aber außerhalb einer schmonzettigen Befassung habe ich irgendwie kein großes Interesse am Königshaus. Also ich fiebere nicht mit.
Ich habe tatsächlich meinen Urlaub unterbrochen, um die Beerdigung der Queen zu sehen. Ich habe im Hotelzimmer gesessen, draußen 30 Grad. Und dann haben wir bei gekühlten 16 Grad den Trauerzug geguckt, weil es irgendwie doch eine Faszination hat. Selbst wenn man sagt, ja, ich verstehe alles, ich verstehe die Unterdrückung der Monarchie, ich verstehe das Archaische, was dahinter steckt. Und doch ist es diese 1000 Jahre alte Tradition, die da fortgeführt wird, die sich aufeinander beruft, wo plötzlich das Mittelalter wieder anklingt, ja, in bestimmten Zeichen. Und dass ich etwas so lange bewahren kann als Tradition, allein das fasziniert mich. Und dann war die Queen einfach mein ganzes Leben lang da und ich kann das immer noch stimmt. nicht so ganz begreifen, dass sie nicht mehr da ist. Was fasziniert also uns Lesende am Königshaus, besonders am englischen Königshaus? Warum gibt es so viele Bücher über Heinrich den VIII. Zum Beispiel? Darüber können wir sprechen mit Rebecca Gablé, denn sie ist uns jetzt zugeschaltet.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo Rebecca Gablé.
Hallo, guten Morgen.
Wo erreichen wir dich denn jetzt gerade? Du hast ja mehrere Wohnsitze. Bist du auf Mallorca oder bist du quasi gleich um die Ecke?
Ich bin leider quasi um die Ecke, bin gerade aus Mallorca zurückgekommen.
Ach, das Wetter ist hier doch auch ganz schön winterlich warm.
Ja, das stimmt.
Rebecca Gablé, allein der Name ist ja schon die ganze Aura mit Enceinte d'Aiguë und so. Steht das auch im Ausweis bei dir?
Es steht im Ausweis bei mir, jawohl, aber als Künstlername. Aha. Es ist nicht mein bürgerlicher Name. Aber es hat schon auch was mit mir zu tun. Gablé war der Mädchenname meiner Mutter, die irgendwie hugenottische Vorfahren hat. Und Rebecca hätte ich beinahe geheißen.
Aha. Und wie ist das so in Interviews? Sollen wir dich Rebecca nennen oder mit deinem bürgerlichen Namen?
Ja.
Okay, dann bleiben wir bei Rebecca. Nee,
also die Kollegen Buchhändler sagen eigentlich alle Rebecca oder Frau Gablé oder so. Ich höre auf alles.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Du als Autorin von britischen Geschichten, hast du die Beerdigung der Queen dir angeschaut?
Ich konnte die Beerdigung der Queen nicht anschauen, weil ich an dem Tag gereist bin. Aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen traurig darüber, dass ich es nicht sehen konnte. Es war ganz eigenartig. Wir waren eine Woche, bevor sie gestorben ist, noch in London und waren unter anderem zum Beispiel auch in Westminster Hall, wo sie ja tagelang aufgebahrt war und diese Millionen von Menschen an ihr vorbeigezogen sind, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Also das hat mir diese ganze Sache noch mal, glaube ich, ein bisschen näher gebracht, dass wir so kurz vorher an all diesen Orten gewesen sind. Also auch wenn ich eigentlich so die Yellow Press jetzt nicht so besonders verfolge und die Royals von vor 800 Jahren mich eigentlich mehr interessieren als die von heute, hat es mich schon bewegt, wie wahrscheinlich die allermeisten Menschen, weil sie so was Einmaliges war. Also ich kenne kein Leben ohne diese Königin, wie die allermeisten Leute. Und es hat sich schon ganz komisch angefühlt, dass sie jetzt von uns gegangen ist, ja.
Die Royals vor 800 Jahren, die haben es dir besonders angetan. Warum denn eigentlich? Sind die auch so, sag ich mal so, Yellow Press spannend wie Harry und die ganze Mischpoke?
Ich finde sie eigentlich noch ein bisschen spannender, weil sie eben auch politisch aktiv waren und man könnte auch sagen, gelegentlich hyperaktiv. Die meisten waren sehr streitbar und haben eben ihre Konflikte auf dem Schlachtfeld ausgetragen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen interessanter als das, was die Royals uns heutzutage so zu bieten haben.
Wobei wir ja ganz froh sein können, dass sie nicht alle diese Fäden auf dem Schlachtfeld austragen, oder?
Absolut. Ich bin auch froh, dass wir nicht mehr in einer Monarchie leben, wo der König sagt, oder das und das wird jetzt getan und dann wird das getan auf Gedeih und Verderb. Also davon handelt ja letzten Endes auch mein Roman, von dem steinigen und schwierigen Weg zu demokratischen Strukturen, die ich natürlich bevorzuge, um darin zu leben. Aber so als Setting für einen Roman hat das schon so seinen Reiz mit den Royals von damals.
Hast du denn so einen Lieblingskönig? Ich weiß, Richard Löwenherz kommt bei dir nicht so gut weg in den Büchern, aber gibt es so einen, der es dir besonders angetan hat?
Ja, also Richard Löwenherz kann ich wirklich nicht leiden. Ich kriege immer die Krise, wenn ich an Parlament in Westminster vorbeikomme und da steht sein riesiges Reiterstandbild mit dem hochgereckten Schwert. Und also dieser König hat sich wirklich für England einen Dreck interessiert und hat von seinen 10 Regierungsjahren gerade mal 6 Monate in England verbracht und hat das Land wirklich nur benutzt, um es auszunehmen, um seine Feldzüge zu bezahlen. Und trotzdem wird er so verehrt. Naja, da kann man nichts dran machen. Bei mir kann er keinen Blumenpott gewinnen.
Aber schöner Name.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei das überhaupt nicht nett gemeint war von den Sizilianern, die ihm den Namen gegeben haben. Sie wollten eigentlich damit sagen, dass er wie ein wildes Tier, wie ein reißender Löwe sich benimmt. Aber sei es drum, heute ist der Name positiv besetzt. Mhm. Mein Lieblingskönig ist Edward III. Der hat zwar leichtfertig und leichtsinnig den 100-jährigen Krieg gegen Frankreich ausgelöst, 1336. Aber es war ein sehr charmanter König, auch deswegen, weil er sein Ideal war, so die Lebenswelt von König Artus am englischen Hof wieder zu beleben. Und zu dem Berufe hat er unter anderem auch den berühmten Hosenbandorden gegründet. Mhm. Also ja, ein sehr positiv verbrämter König, aber ich glaube, dass er auch wirklich ein netter Kerl war.
Vom Hosenbandorden konnte man ja auch beim Begräbnis der Queen wieder was sehen. Also die Tradition, die sich da durchzieht, das ist das, was mich so fasziniert an dieser langen Geschichte.
Das finde ich auch toll. Was natürlich auch daran liegt, dass die Queen ihre Blutlinie nahtlos zu diesem eben genannten Edward III. Zurückverfolgen kann und noch ein paar Jahrhunderte weiter. Das macht diese Tradition natürlich aus und unterfüttert sie auch, dass das immer so eine durchgehende Linie war, auch wenn sich die Familiennamen ab und zu geändert haben. Das ändert nichts daran, dass es immer von einer Generation an die andere nahtlos weitergegangen ist.
Deine Bücher, auch jetzt Drachenbanner, das strotzt ja voll mittelalterlichem Lokalkolorit, steht auch drauf, es ist ein historischer Roman. Aber die Protagonistinnen und Protagonisten, die handeln so ganz modern, so würden wir auch denken, so würden wir auch handeln. Wie sehr bist du der Geschichte verpflichtet, der Authentizität, und wie viel künstlerische Freiheit gibst du der Modernität deiner Figuren?
Also ich bin schon der Authentizität sehr verpflichtet. Ich würde nie irgendwas verfälschen. Also wenn ein Ereignis so und so stattgefunden hat, nachweislich, also wenn es durch Chroniken belegt ist, dann wird es bei mir nicht anders erzählt. Ob meine Figuren nun so wirklich so modern sind, weiß ich gar nicht, ob ich dem so zustimmen möchte. Vielleicht wird das manchmal so empfunden, weil sie nicht den Klischees über das Mittelalter so entsprechend handeln. Aber ob diese Klischees immer so richtig sind, wage ich mal zu bezweifeln. Also wenn man mal in die mittelalterliche Literatur schaut, also wie die Dichter damals im 13. Jahrhundert das Verhältnis von Männern und Frauen beschrieben haben, ist das doch oft sehr anders als diese Klischees, die wir so in unseren Köpfen haben, und vielleicht doch viel moderner, als man meint.
Und vor allem hast du jetzt ja was besonders Gewagtes gemacht. Du bist in der Zeit zurückgesprungen in deiner Chronologie, also quasi vom 16. Jahrhundert wieder fast zu den Anfängen. Wie behält man denn da den Überblick, dass dann wirklich die Continuity, die du jetzt ja quasi neu starten musst, dass da nichts durcheinander kommt?
Ja, muss man sich schon sehr konzentrieren und auch viele Notizen machen. Also das mache ich natürlich im Computer. Ich habe immer so Timelines für meine Romanhandlungen. Und das mache ich relativ ausführlich, damit mir da keine Fehler unterlaufen. Ja, mit dem Zurückgehen in der Zeit, mir blieb nicht viel anderes übrig. Ich war eben am Ende des elisabethanischen Zeitalters angekommen, also Elisabeth I. mit den Piraten und der Armada und so. Das ist eine Zeit, die ich auch sehr gern mag. Danach wird es bei mir schwierig. Da kommen die Stuart-Könige. Und ist auch eine spannende Zeit, gar keine Frage. Aber es inspiriert mich nicht. Also wenn ich darüber nachdenke, fallen mir dazu keine Geschichten ein. Ich wollte aber gerne noch weitere Warringham-Romane schreiben. Darum blieb mir praktisch nur der Sprung zurück in der Zeit. Und dann bin ich eben ins 13. Jahrhundert gegangen, spätes 12., Anfang 13. Jahrhundert mit Teufelskrone. Und daran anschließend kam jetzt Drachenbanner. Und bis zum Lächeln der Fortuna habe ich jetzt noch so ein Zeitfenster von 100 Jahren. Na, da passen ja noch ein paar Romane rein.
Das heißt, das wirst du jetzt chronologisch schließen, dieses Fenster.
Könnte sein, weiß ich noch nicht genau, aber könnte ich mir gut vorstellen.
Und jetzt muss ich gleich gestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich spreche von den Warringhams, aber so heißen sie gar nicht.
Genau, sie heißen Warringhams.
Ah, okay.
Also wenn ich vor 25 Jahren, als ich damit angefangen habe, schon gewusst hätte, dass es Hörbücher geben würde und Podcasts wie diesen, den wir gerade aufnehmen, dann hätte ich es mit 2 R geschrieben. Dann wäre der Fall nämlich klar gewesen. Das habe ich aber nicht gewusst und deswegen auch nicht gemacht. Und deswegen gibt es diese Verunsicherung schon mal öfter, ob es nun Warringham oder Warringham heißt. Das ist eine Interpretationssache. Aber weil ich ja Göttin meines eigenen Universums bin, kann ich auch bestimmen, wie das ausgesprochen wird.
Das fällt ja auf, dass bei dir sehr viele starke Frauen vorkommen. Sei es Eleanor, die Schwester von Heinrich III., sei es eben auch Adela von Warringham, eine der Protagonisten, aber auch in anderen Büchern schon. Die Mutter von Richard Löwenherz beispielsweise, richtige Powerfrauen. Und die hat es damals auch wirklich so gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Also die Mutter von Richard Löwenherz ist wahrscheinlich die berühmteste Frau des Mittelalters, Eleonore von Aquitanien. Vor der haben Päpste und Könige geschlottert. Die war also nun wirklich bestimmt nicht so eine furchtbar angenehme Zeitgenossin, aber eine wahnsinnig charismatische und starke und eben auch sehr, sehr mächtige Frau. Sie war die reichste Frau ihres Zeitalters und deswegen auch die mächtigste. Zumal sie es auch verstanden hat, sich mit all ihrem Reichtum nicht an irgendwen verheiraten zu lassen. Oder wenn sie geheiratet hat, hat sie 2 getan, dann hat sie gesagt, wo es lang ging. Also sie war schon eine klasse Frau und die Eleanor jetzt hier in meinem Roman ist ihre Enkelin. Und ich glaube, dass sie einfach auch viel von ihrer Großmutter in den Genen weitergegeben bekommen hat oder vielleicht eben sich auch von ihr was abgeschaut hat, also von ihr gelernt hat.
Mhm. Wie weit geht eigentlich deine Liebe zum Mittelalter? Also abseits des Schreibtisches und jetzt in den letzten 25 Jahren. Warst du schon mal auf so einem Mittelaltermarkt?
Ja, also ich war da schon mal gelegentlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so meine Welt. Womit ich das jetzt überhaupt nicht kritisieren will oder so. Das ist einfach nicht das, was mich anspricht. Mich spricht eher das an, was ich in Büchern lese. Vor allem auch in zeitgenössischer, mittelalterlicher Literatur. Und was in meinem Kopf stattfindet. Also ich brauche das nicht, auf einen Markt zu gehen, wo die Leute sich mittelalterlich verkleiden und seltsam sprechen. Das tut so gar nichts für mich. Also für mich findet das Mittelalter eher so in meiner Vorstellung und wie gesagt in der Literatur statt. Und meine Liebe zum Mittelalter ist schon sehr groß. Ich meine, sonst würde ich mich ja nicht seit einem Vierteljahrhundert beruflich mit nichts anderem beschäftigen. Aber in meinem Alltag findet das eigentlich nicht statt.
Also auch nicht in der Wohnung? So, hast du, was hängt da bei dir, was an der Wand oder so? Gar nichts Mittelalterliches?
Naja, ich habe ein Schwert. Das hat mein Verleger mir geschenkt zum 15. Verlagsjubiläum, glaube ich. Weiß nicht mehr genau. Das war ganz toll. Da waren wir einen ganzen Tag in einer Schmiede in der Nähe von Solingen und haben also zugeschaut, wie das Schwert geschmiedet wurde. Das war ganz, ganz großartig. Und das hängt jetzt hier bei mir an der Wand. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine mittelalterlichen Gegenstände um
mich
herum.
Du besitzt, habe ich gelesen, 2 englische Silberpennies aus dem 13. Jahrhundert, die dir beim Schreiben sehr geholfen haben.
Das ist richtig, ja. Das hängt mit Corona zusammen, dass nun bei diesem Buch die Silberpennies auf einmal so eine Rolle spielten. Ich mache für jedes Buch eine Recherchereise zu den Schauplätzen. Und das ging jetzt bei Drachenbanner nicht, weil während der ganzen Entstehungszeit des Romans war Corona. Und ich habe das sehr gerne, wenn ich zu den Schauplätzen meiner Romane reise, dass ich mal so meine Hand auf so eine alte Burgmauer legen kann und mir vorstelle, dass vielleicht Simon de Montfort seine Hand genau auf diese Stelle auch gelegt hat. Das ist ein bisschen bescheuert, aber...
Aber nicht ausgeschlossen.
Es ist nicht ausgeschlossen, genau. Und den Rest erledigt eben meine Fantasie. Also irgendwie bringt mir das die Zeit, die ich erzähle und ihre Menschen näher, wenn ich meine Hand mal auf so ein uraltes Gemäuer lege. Das ging nun nicht. Und da fielen mir meine beiden Silberpennys ein, die ja nun auch ausgerechnet aus der Zeit von Henry III. Stammen, also die Zeit, wo Drachenbanner spielt. Und da habe ich die hervorgeholt und habe die mal so in die Hand genommen und habe gedacht, naja, vielleicht hat Simon oder Eleanor oder Henry oder Edward, eine von den historischen Figuren meines Romans, genau diesen Penny ja auch mal in der Hand gehabt. Und das war dann ein guter Ersatz.
Was der wohl wert wäre, wenn ihn wirklich Eleanor in der Hand gehabt hätte.
Ja, leider gibt es darüber keine Dokumentation, sonst wäre der bestimmt viel mehr wert.
Liest du denn selbst auch gern historische Romane oder was liegt bei dir auf dem Nachttisch?
Ganz unterschiedlich. Ich lese ab und zu auch gerne historische Romane. Aktuell lese ich den neuen von Robert Harris, der zufälligerweise tatsächlich in der Stuart-Epoche spielt. Aber ich habe gedacht, wenn einer mir diese Epoche näher bringen kann, dann ist es Robert Harris, den ich sehr, sehr schätze. Aber ich lese auch ganz andere Sachen. Davor habe ich den neuen Stephen King gelesen. Mhm. Und Dörte Hansen. Also so wirklich relativ bunt.
Mhm. Großartig.
Ja, ist so ein schönes Buch zur See. Wir sprechen erst in der nächsten Folge drüber. Das kann man gar nicht sogar lieber. Aber da hast du es auch relativ schnell geht. Das ist ja gerade erst rausgekommen.
Ja, genau.
Genau.
Ja,
hast du gleich gekauft?
Ich habe es tatsächlich als Hörbuch gehört von Nina Hoss gelesen. Ganz großartig hat sie das gemacht.
Wunderbar. Super, vielen Dank, Rebecca. Wir sind gespannt auf deine nächsten 1000 Seiten Werke aus dem englischen Mittelalter.
Ja, danke schön. Hat viel Spaß gemacht.
Danke und dann viele Grüße an den Niederrhein und vielleicht hoffentlich auch bald wieder nach Mallorca in der Sonne.
Alles klar. Bis dann. Und viele Grüße zurück nach Hamburg. Ciao, ciao.
Tschüss. Danke, tschüss. Also da kommt noch viel, das heißt am besten jetzt schon einsteigen in die ganze Chronik. Das erste chronologisch gesehen Teufelskrone, dann das jetzige Buch Drachenbanner und dann die ganzen anderen, das Lächeln der Fortuna.
Ja, Drachenbanner von Rebecca Gablé, 900 Seiten bei Lübbe erschienen für 30 Euro.
Das ist faszinierend, dass man diese Leidenschaft so wirklich merkt. Ich glaube, man könnte so ein Buch auch nicht schreiben, wenn man wirklich Lust hat, einzutauchen in die ganzen alten Chroniken und die ganzen alten Texte, die es über die Zeit gibt.
Die sich auch wirklich an den Königen abarbeitet und ihnen so eine Typologie zuschreibt und sagt, nein, das sind nicht nur Gestalten aus dem Geschichtsbuch, sondern die leben. Die leben nicht nur in den Büchern, sondern die leben eben auch in ihrer Fantasie, in ihrem Kopf, in ihrer Beschäftigung. Das spürt man.
Toll.
Die All-Time-Favorites.
Jan, möchtest du noch?
Sehr gerne.
Schneid mal ab. Moment.
Das ist wirklich sehr lecker geworden, ja, Daniel. Da nehme ich sehr gerne noch einen Nachschlag.
Ah, sehr gern. Warte, ich schneide es dir ab. Ah, und diese kleinen weißen Flecken. Das ist nichts Bedenkliches, das ist tatsächlich der Feta.
Ja.
Ja.
Da könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr von drin sein für meinen Geschmack. Aber
ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, dass es überhaupt was geworden ist.
Nein, ich finde auch für ein Brot, es ist wirklich saftig. Man kann das auch ganz ohne Butter und ohne Paprika essen. Und es bleibt nicht so trocken im Mund, wie es vielleicht bei anderen Broten so wäre. Musste noch keinmal husten, weil mir irgendein Krümel im Halse stecken bleibt. Also sehr gelungen, Daniel, wirklich großartig.
Jetzt bin ich beruhigt.
Sehr gut. Dann können wir endlich wieder über Bücher sprechen.
Nämlich über die Höhepunkte sowjetischer Kochkunst. Da habe ich ja das Rezept raus her. Verena hat uns geschrieben, dieses Buch, schreibt sie, ist wirklich mein All-Time-Favorite. Das ist so faszinierend, wie man Geschichte der Sowjetunion mit Rezepten, mit Essen erzählen kann. Das Ganze unterhaltsam, voll Anekdoten und interessanten Zusammenhängen. Und das stimmt wirklich, man erfährt ganz viele politische Zusammenhänge. Wie war das mit Lenin damals? Wie war das, als die Revolutionäre hungern mussten? Als man in der Sowjetunion für Brot anstehen musste. Wie funktionierte der stalinistische Staat oder wie funktionierte er eben nicht? Und das Ganze ist so eine große Collage aus Familienalltag und großer Politik. Also auch eine Mentalitätsgeschichte der Sowjetrepubliken übers Essen. Und ich sag mal, gerade das ist ja in diesen Tagen besonders interessant, der Blick nach Osten. Wie ticken die Menschen dort eigentlich, in Russland, in der Ukraine, in den ehemaligen Sowjetrepubliken? Eine schillernde Familiengeschichte, ein Blick in den Sowjetalltag und eben viel Essen und Trinken. Und dann geht dieses Buch durch die Geschichte der Sowjetunion von der Revolution bis zur Wende und dekliniert alles durch. Also wie gesagt, die große Politik und die kleinen Familiengeschichten, die Erlebnisse und wie die Politik auf die Familie sich ausgewirkt hat. Und immer geht es dabei ums Essen, was dabei gegessen wurde. Natürlich war der Kommunismus eine Mangelwirtschaft, der Stalinismus. Das schlägt sich natürlich irgendwie auch in diesem Buch und in den Rezepten nieder. Also dieses moldawische Brot, das ist noch aus den reicheren, fetteren Zeiten. Mhm. Denn da sind wirklich sehr gehaltvolle, wunderbare Zutaten. Anja von Bremsen heißt die Autorin. Höhepunkte sowjetischer Kochkunst. Die Geschichte meiner Familie in Russland und Amerika. Mhm. 450 Seiten, bei Piper erschienen. Marion Hertle und Christiane Wagler haben das übersetzt.
Ich dachte, für die All-Time-Favorites bringe ich diesmal historische Romane mit. Mhm. Passt ja zu unserem Gast. Und einer darf dabei nicht unerwähnt bleiben. Das ist von Diana Gabaldon, die Outlander-Saga. Gabriele hat die empfohlen. Achtteilige Reihe. Und Gabriele sagt, jedes Buch mindestens 1000 Seiten stark, aber jede Seite prallvoll mit Abenteuergeschichte, Liebe und Schmerz. Also wer Rebecca Gablé liest, wird auch Diana Gabaldon gern lesen. Aber ich habe ein anderes Buch mitgebracht. Caius ist ein Dummkopf. Mm. Kennst du das auch?
Das ist das eingeritzt in eine Militärkadettenanstalt, ein Graffito sozusagen mit, das ist es doch, ne?
Das
mit,
ist es,
mit dem Kreuz und da hängt ein
Du wirst so kompliziert. Es ist dieser Spruch, Caius ist ein Dummkopf, ist in eine Wand eingeritzt, in eine Tempelwand. Ah. Und vorausgegangen ist ein Streit zwischen zwei Schulkindern, zwischen Rufus und Caius. Und dann hat eben Rufus gesagt, Caius ist ein Dummkopf, hat es auf seine Tafel geschrieben. Und genau dieser Spruch mit genau der Schrift findet sich auf der Tempelwand wieder. Und Rufus muss ins Gefängnis, wird in den Kerker geworfen, weil das ja Tempelschändung ist. Und seine Freunde versuchen aber, das Ganze aufzuklären. Ein Kinderbuch also, was ins alte Rom führt. Und Kaya hat geschrieben, Kaya ist 16, das Buch ist wirklich gut beschrieben, so dass man sich alles genau vorstellen kann. Als sie dann Jahre später mal in Rom war, war sie von der Realität sogar fast ein bisschen enttäuscht, weil es in dem Buch spannender war. Aber es hat eine große Römerliebe in ihr gestiftet, mehr sogar als Asterix. Oh. Das will schon was heißen. Und ich habe das Buch auch gelesen, als ich etwa so alt war wie Kaya, etwa 16. Und ich weiß auch, dieses Eintauchen in fremde Welten, dieses Eintauchen in Sitten, Gebräuche, Gebäude, das hat mich sehr fasziniert. Und dann ist es ein sehr spannender Krimi, weil natürlich war es nicht Rufus, der das da auf die Wand gemacht hat, sondern, das verrate ich jetzt hier nicht. Also, ein Kinder- und Jugendbuch, extra für Katharina rausgesucht, von Kaya als Empfehlung. Historische Romane gibt es eben auch schon für 15-, 16-Jährige. Spannend gemacht, um die Begeisterung an Geschichte zu wecken. Von Henry Winterfeld. Zum Glück gibt es noch mehr historische Romane, denn ich habe noch so einige schöne für dich rausgesucht.
Das Quiz.
Der Vorsatz für immer, leichtere Fragen, Daniel. Und da du kürzlich Geburtstag hattest, habe ich beschlossen, ich schenke dir zumindest für eine Folge leichtere Fragen.
Ein vergiftetes Geburtstagsgeschenk. Was ist denn los? Unglaublich. Okay.
Mal gucken, ob es schon diese Folge ist. Also, nein, wir haben ja über englische Königshäuser gesprochen viel. Und natürlich gibt es einen Autor, der wie kein anderer die englischen Königsdramen geschrieben hat, William Shakespeare nämlich. Ich lese dir ein paar Zitate vor und du sollst mir sagen, aus welchem Shakespeare-Stück diese Zitate sind. Es sind alle aus dem gleichen, keine Sorge. Also es ist ein bisschen Litty-Klick mit Zitaten. Mhm. Ich lese so lange, bis du sagst, ha, ich weiß es. Ich gebe dir von mir aus auch gerne ein Multiple Choice. Die Antwort ist entweder Hamlet, Romeo und Julia oder Richard III. So, das passt sehr schön, das Erste. Ich war ein Langschläfer. Doch ich hoffe, mein Absein hat kein Großgeschäft versäumt.
Sekunde. Das passt sehr schön.
Für Eat, Read, Sleep. Endlich mal das Schlafen.
Ich war ein Langschläfer.
Doch ich hoffe, mein Absein hat kein Großgeschäft versäumt, das meine Gegenwart beschlossen hätte. Mhm. Romeo und Julia, Hamlet oder Richard III. Mhm. Das wildeste Tier kennt doch des Mitleids Regung. Ich kenne keins und bin daher kein Tier.
Mhm. Weiter.
Und jetzt, komm, wir sind bei den Tieren. Ein Königreich für ein Pferd.
Ein Königreich für ein Pferd. Also, das ist ja so ganz bekannt, ne? Und da würde ich jetzt sagen, es ist nicht Romeo und Julia.
Das ist schon mal gut.
Das heißt, wir bewegen uns zwischen Hamlet und Richard III. Ein Königreich für ein Pferd. Wer reitet denn da?
Mit seinem Kind.
Das ist wiederum ganz was anderes. Also mein Herz möchte sagen Hamlet, aber irgendwas anderes in meinem Kopf würde sagen Richard III. Also es ist, ich bin noch, hast du nicht noch einen? Du hast gesagt, du liest so lange, bis ich's weiß.
Ja, gerne. Träum weiter, träum von Tod und von Verderben. Du sollst verzweifeln und verzweifelnd sterben. Mhm. Bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden? Ist das, was mir jetzt selber noch einfällt? Und dann suche ich's und lese es dir gleich gerne von Anfang an vor.
Dann sag ich einfach mal Richard III.
Es ist richtig, es ist Richard III. Okay.
Ja, ich freue mich schon auf die Einlösung des Geburtstagsgeschenks, Jan, mit den leichteren Quizfragen.
Ja, warte, lass mich Zusatzfrage. In wen war Romeo verliebt? Okay, stell lieber du eine Frage.
Ja, ich habe zwei Fragen, die für dich eingetroffen sind aus der Eat, Read, Sleep Community. Von Stefan. Welcher amerikanische Autor lebt in einem Haus des berühmten amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright und hat auch einen Roman über ihn verfasst? War das Paul Auster, John Irving oder T.C. Boyle?
Kann mich nicht an einen Roman von T.C. Boyle über Frank Lloyd Wright erinnern. Kann mich auch nicht... Wer war der dritte? Paul Auster, T.C. Boyle und...
John Irving.
John Irving. Ich kann mich auch nicht... Ich würde sagen Paul Auster.
Es ist T.C. Boyle tatsächlich.
Tatsächlich.
Im Roman Die Frauen. Stefan schreibt, der etwas ungewöhnliche Titel für eine literarische Biografie rührt daher, dass Boyle den vier wichtigsten Frauen im Leben des exzentrischen Star-Architekten in seinem Roman viel Raum gibt und ihren Lebensweg auf geschickte Weise mit dessen Lebensgeschichte verwebt. T.C. Boyle, das heißt, er hat in diesem Haus offensichtlich gesessen, als wir mit ihm gesprochen haben.
Oh, das wusste ich nicht, aber spannend. Den Roman kenne ich auch noch nicht. Mhm. Ich gucke mal, ob der Preise gewonnen hat, dann lese ich ihn. Annie Ernaux war immerhin oder ist 82 Jahre alt, also schon relativ alt für eine Nobelpreisträgerin. Mhm. Sie war aber nicht die Älteste, die den Nobelpreis erhielt. Wer war das? A. Doris Lessing, B. Theodor Mommsen, C. Rudyard Kipling. Mhm. Wenn das zu schwer ist, kann ich ja noch ein anderes Multiple Choice machen.
Nö, dieses alles, das könnte... Das tut Also, Doris Lessing war auch, glaube ich, relativ alt. Also, deine Multiple Choice sind ja immer so, dass das Multiple Choice, da muss doch mal ein ganz junger dabei sein.
Pass auf, ich gebe dir
einen. Das ist doch kein Multiple Choice.
Einer von den dreien war der jüngste Literaturnobelpreisträger ever.
Aha.
Aber gut, ich gebe dir ein anderes.
Ja.
Also, wer war der oder die älteste Literaturnobelpreisträgerin überhaupt? War das A. Martin Walser? War das B. John Irving? Oder war das C. Doris Lessing?
Now we are talking, sozusagen, weil das nämlich Doris Lessing ist irgendwie. Ist doch mal, Jan, wir kombinieren uns, also du machst Fortschritte bei der Gestaltung der Quizfragen, wirklich super.
Es war Doris Lessing, die tatsächlich auch seit den 1980er Jahren als Favoritin gehandelt wurde und dann 2007 den Preis erhielt. Da war sie 87 Jahre alt und kam gerade vom Einkaufen, als sie dann erfuhr von Journalisten vor ihrer Tür, dass sie jetzt doch diesen Preis erhalten hat.
Daran erinnere ich mich. Eine Quizfrage für Jan, schreibt Sarah. In Klammern, ich hoffe, sie ist schwer genug. Es ist eine Art Litty-Click. Dabei werden jedoch zwei Personen gesucht, weshalb es auch mehrere Tipps gibt. Also es werden zwei gesucht. Es ist also hochkomplex, genau richtig für Jan Ehlert. Wer, das ist die gesuchte Person 1, machte folgende Aussage über wen, gesuchte Person 2? Jetzt kommt das Zitat. Jeder Satz spricht, deute mich, doch keiner will es dulden. Also wenn du es jetzt weißt, dann kündige ich.
Das ist eindeutig Lessing, der über Götze spricht. Nein, ich habe keine Ahnung.
Beide Personen waren Männer. Und von Person 1 wird ebenfalls gesagt, dass seine Texte besonders schwer zu lesen und zu verstehen sind.
Immanuel Kant.
Nein. Die Werke von Person 2, also über die gesprochen wird, wurden größtenteils posthum und gegen den Willen veröffentlicht. Der erste, der war nicht nur Philosoph und Soziologe, sondern auch Musikphilosoph und Komponist. Und wir hören mal rein, so klingt das, was er komponiert hat. Also ein bisschen neuer schon. Person 2 wurde größtenteils von Flaubert, Dostojewski und Nietzsche beeinflusst und beschäftigte sich intensiv mit dem Judentum. Jetzt wird's ganz leicht. Da hätte ich es auch gewusst. Person 1 lehrte in Frankfurt am Main und wurde von Hegel, Marx und Freud beeinflusst, erzählt zu den Hauptvertretern der kritischen Theorie.
Theodor Adorno.
Ja, super. Und Person 2 litt unter Lungen- und Kehlkopftuberkulose und nahm mehrere Kuraufenthalte und starb mit nur 40 Jahren in Niederösterreich. So ein kränklicher... Und der kommt eher so aus diesem an der Moldau gelegenen Städtchen. Und da hatte er ja so einen Hang zu absurden.
Ja, Franz Kafka?
Ja, super.
Aber der war doch schon tot.
Ja, genau. Aber ja, Person 1 hat das über Person 2 gesagt.
Ah, okay.
Ach so. Ach, du hast die Mann,
nicht
ja, genau.
zueinander. Ich dachte, die haben miteinander geredet.
Nein,
okay, nein.
Über, genau. Theodor Adorno, Franz Kafka.
Ja, das ist schön. Immerhin.
Ja, du hast ja erraten. Super. Toll.
Ja.
Ja, vielen Dank, Sarah und Stefan, für die beiden Quizfragen. Immer her damit, wenn ihr schöne Quizfragen habt. Gerade auch für Jan, die ihn so ein bisschen herausfordern.
Ja, es war schwer genug.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
So, dann kommen wir zum Finale. Ich darf für euch auslosen. Ihr seid ja
in Frankfurt auf der Buchmesse.
Jawohl. Mit Dörte Hansen.
Mit Dörte Hansen, genau.
Das Buch ist ja super. Darüber werdet ihr auch mit ihr sprechen.
Darüber werden wir sprechen, genau. Ist auch auf der Bestsellerliste. Oh. Und es reicht, wenn ihr ein Ticket für die Buchmesse habt, dann könnt ihr einfach am Sonntag, den 23.10. vorbeikommen. Da sind wir auf der ARD-Bühne zu finden und freuen uns auf euch.
Also Jan und Katharina, als würde das nicht reichen, noch Dörte Hansen dazu. Und ihr sprecht über folgenden Bestseller. Ich lose. Karin Duwe, Sissi.
Oh, wieder ein Königs, das passt ja in unsere Sendung. Genau. Die Königin von Österreich.
Wunderbar. Also wenn ihr mitlesen möchtet, schreibt uns, wie ihr Sissi von Karin Duwe findet. Schreibt bitte an eatreadsleep@ndr.de.
Und wenn ihr wissen wollt, wo wir sonst noch zu sehen sind, nämlich bald auch schon in Göttingen, dann abonniert unseren Newsletter unter ndr.de/eatreadsleep. Und da findet ihr auch eine Liste mit allen Büchern, die wir in allen Folgen bis jetzt vorgestellt haben.
Ja, das war noch eine schöne Folge mit Maisbrot, mit den Royals.
Saftige Maisbrot.
Und mit saftigem Maisbrot mit den Royals und mit Hamlet und Romeo und Julia. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.